온다.
깨온다.
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Herzlich willkommen zum Onda Info 590. Diesmal fast ein Special zu Guatemala. Ich bin Markus und wünsche euch eine unterhaltsame halbe Stunde. Seit Januar 2024 ist der als Antikorruptionskämpfer angetretene Bernardo Arevalo Präsident von Guatemala. Er will in seinem Amt den Pakt der Korrupten bekämpfen. Ein Netzwerk aus Politik, Justiz, Wirtschaft und Armee, das große Teile des Staates kontrolliert und den Staatshaushalt plündert. Trotz Versuchen der Justiz, das Wahlergebnis anzufechten, konnte Arevalo das Amt vor 4 Monaten antreten, dank landesweiter Proteste, besonders von indigenen Gruppen. Doch die Euphorie weicht der Ernüchterung. Viele Menschen sind besorgt über fehlende Fortschritte. Wie es um den Rückhalt Arevalos in der indigenen Bevölkerung steht, hören wir in diesem Beitrag. Ein heißer Nachmittag in der Kleinstadt Chisec, in der Tiefebene des Departements Alta Verapaz, rund 200 Kilometer nördlich von Guatemala Stadt. Im Saal der indigenen Gemeindeverwaltung findet eine Verhandlung statt. Auf dem Podium sitzt, wach und zugewandt, Soyla Kahl, die gewählte indigene Bürgermeisterin, zusammen mit 4 älteren Herren, die zusammen das Gericht bilden. Vor dem Podium stehen 2 lange Holzbänke, auf denen die streitenden Parteien Platz nehmen. Drumherum 2 Dutzend Vertreterinnen der insgesamt 89 indigenen Gemeinden, die die Gemeindeverwaltung des Örtchens Chisec bilden. Sie alle halten einen Holzstab in der Hand, geschmückt mit unterschiedlich gefärbten Fäden, die Autorität verleihen und die Gemeinden repräsentieren. Die Verhandlung wird in der Maya-Sprache Kekchi gehalten. Lediglich für die zentralen Rechtsbegriffe und einige Floskeln bedienen sich die Wortführer des Spanischen. Worum es heute geht, Soyla Kahl erklärt.
Wir verhandeln gerade einen Landkonflikt unter Geschwistern. Wir als indigene Gemeindeverwaltung sprechen hier recht im Dialog mit den Parteien. Ein Bruder hat ein Stück Land geerbt und will das Land verkaufen. Hier haben wir gemeinsam eine Lösung erarbeitet und nun begleiten wir die Parteien, bis alle ihre Landtitel haben. Auf diese Weise versuchen wir, alle Konflikte hier zu lösen.
Soyla Kahl hat sich durchs Leben gebissen. 50 Jahre ist sie alt, hat 5 Kinder großgezogen als alleinerziehende Mutter. Ein kleiner Lebensmittelladen sichert ihr Auskommen, denn für ihre Bürgermeisterinnen-Tätigkeit bekommt sie nichts. Sie tue das alles für ihre Kekchi-Gemeinden und die Aufgaben der indigenen Gemeindeverwaltung sind groß.
Wir wollen unseren indigenen Völkern Raum und Schutz bieten in ihrer Sprache und ihrer Kultur. Unsere Aufgabe ist es, die Selbstbestimmung der indigenen Völker zu gewährleisten, den Frieden und ein harmonisches Zusammenleben zu bewahren, die Natur, das Wasser, Flora und Fauna zu verteidigen, die Geschichte unserer Ahnen zu pflegen.
Guatemalas Indigene sind seit der spanischen Invasion im 16. Jahrhundert Menschen dritter Klasse im eigenen Land. Noch in den 1980er Jahren verübte die damalige Militärdiktatur Massaker an ihnen, brannte im Bürgerkrieg gegen die Guerilla ganze Dörfer nieder. Auch nach der Rückkehr zur Demokratie und den Friedensabkommen von 1996 blieb der guatemaltekische Staat von Weißen und Mestizen dominiert. Dieser Staat vertreibt bis heute indigene Familien und Dörfer von ihrem Land, vor allem zugunsten von Bergbau- und Ölunternehmen, Palmölmonokulturen und der Fleischwirtschaft. Umso erstaunlicher ist es, dass im letzten Jahr Zehntausende Indigene überall im Land über 100 Tage lang Straßen und Institutionen blockierten, um den frisch gewählten Präsidenten Bernardo Arevalo zu verteidigen, ein Mestize aus der Hauptstadt.
Wir haben diese 106 Tage gekämpft für das bisschen Demokratie, das uns bleibt. Denn wenn wir nicht aufstehen, wer soll dann noch für uns eintreten?
Que la democracia sí se puede renovar.
In den letzten Jahren wurde der Staatshaushalt geplündert, KritikerInnen und JournalistInnen verfolgt und verhaftet, viele gingen ins Exil. Manfredo Marroquin, Chef der guatemaltekischen Sektion von Transparency International, erklärt, wie es dazu kommen konnte. Transparency International widmet sich weltweit der Korruptionsbekämpfung.
Bueno, para explicar qué está pasando en Guatemala hoy, hay que remontarnos un poco al...
Um zu erklären, was heute passiert, müssen wir 10 Jahre zurückschauen. Damals gab es mit der CICIG eine internationale Kommission gegen Korruption und Straflosigkeit im Land, die sehr erfolgreich Korruptionsnetzwerke aufdeckte. 2019 haben es diese Eliten geschafft, die Kommission aus dem Land zu werfen. Der überraschende Wahlsieg von Arevalo hatte bei den Eliten Panik ausgelöst, die Macht zu verlieren und dass wieder gegen die Korruptionsnetzwerke vorgegangen werden könnte.
Se descubra todas estas redes de corrupción que han saqueado el Estado en los últimos 2 gobiernos.
In der langen Periode zwischen Arevalos Wahlsieg im August bis zum Amtsantritt Mitte Januar versuchte vor allem Oberstaatsanwältin Consuelo Porras, den Antikorruptionspräsidenten zu verhindern. Porras gilt als Speerspitze des Paktes der Korrupten. Semilla wurde der Fraktionsstatus aberkannt, Versuche der Justiz, die Wahlen zu annullieren, scheiterten aber an den aufrechten Richtern der Wahlbehörde und am anschwellenden Protest gerade der indigenen Bevölkerung. Der machte Eindruck in Guatemala Stadt, wo sich viele Menschen den Protesten anschlossen. Die Rapperin Rebecca Lane ist eine der guatemaltekischen Künstlerinnen, die auch in Europa bekannt sind. In Songs wie ihrer Cumbia de la Memoria stemmt sie sich gegen den Rassismus und Machismus im Land, gegen Femizide, die zahllose Morde an Frauen und Mädchen, gegen Korruption und Straflosigkeit und fordert die Dekolonisierung Guatemalas und eine weiblichere indigene Gesellschaft.
Für mich bestand die Ironie dieses Moments darin, dass es die indigenen Völker waren, die zum allgemeinen Aufstand aufriefen, der es dann der Regierung Arevalos schließlich ermöglichte, an die Macht zu kommen. Dass gerade diese Völker, die am wenigsten von dieser Demokratie profitiert haben, bereit sind, ihren Körper, ihre Präsenz und ihre Führungsstärke einzusetzen, um eine Demokratie zu verteidigen, die sie nie wirklich einbezogen hat. Una democracia que de verdad nunca les ha
tomado en cuenta. Familientreffen mit Kindern und Enkelkindern in einem quirligen Café in Guatemala Stadt. Anaite Galiotti, Jahrgang 1949, hat eine persönliche Verbindung mit dem Namen Arevalo. Ihre Eltern waren in den 40er und 50er Jahren aktiv in der Regierung von Juan José Arevalo, Vater des neuen Präsidenten und seines Nachfolgers Jacobo Arbenz. Beide gelten bis heute als Symbol des demokratischen Frühlings, der eine lange Diktatur beendete, demokratische und soziale Reformen anstieß, bis 1954 das guatemaltekische Militär mit Unterstützung und in Auftrag der CIA putschte. Anaite ging mit ihrer Mutter ins Exil. Nach ihrer Rückkehr 7 Jahre später heiratete sie in eine indigene Familie ein, lernte ihre Sprache und blieb, wie sie sagt, revolutionäre Demokratin.
Nunca más. Una revolución sin nosotros.
Die indigenen Völker haben gesagt, nie wieder eine Revolution ohne uns. Und sie haben das Land zum Stillstand gebracht. Woher kommen diese Leute denn, haben die Leute gefragt. Nun, sie waren schon immer da, seit 3000 Jahren. Darauf habe ich seit 50 Jahren gewartet. Das ist mein größter Stolz, dieses Alter zu erreichen und zu wissen, dass das, wovon wir vorher geträumt haben, nun wahr wird. Jetzt müssen wir das nutzen und fordern, dass diese sogenannte neue Demokratie sich denjenigen verpflichtet, die uns ernähren, den wahren Besitzern dieses Landes.
Con el que nos da de comer, con el dueño de la tierra.
Steht Bernardo Arevalo für einen zweiten demokratischen Frühling in Guatemala? Die Hoffnungen waren riesig und Arevalo schürte sie in seiner bewegenden Antrittsrede. Er versprach ein Ende des Hungers, Investitionen in das völlig desolate öffentliche Gesundheits- und Bildungssystem, vor allem ein inklusives Guatemala, das den indigenen Völkern ihren angemessenen Platz in der Gesellschaft gebe. Fast 4 Monate sind Bernardo Arevalo und seine Antikorruptionsbewegung Semilla nun in Amt und Regierung. Schon jetzt ist klar, der Kampf gegen den Pakt der Korrupten gestaltet sich mehr als schwierig. Auf Sofortprogramme gegen den Hunger für Schulen und das marode öffentliche Gesundheitssystem wartet Guatemala bislang vergeblich. Zoila Kahl, die indigene Bürgermeisterin aus Chisek im Department Alta Verapaz, wartet jedenfalls mit zunehmender Ungeduld.
Wir haben für den Präsidenten gekämpft, weil er versprochen hat, uns indigene Völker zu unterstützen und unsere Arbeit als indigene Gemeindevertretung in seinem Haushalt zu berücksichtigen. Andere Institutionen werden Monat für Monat bezahlt, aber sie erfüllen nicht einmal ihre Aufgaben. Wir warten darauf, mit dem Präsidenten zu sprechen, hier oder in der Hauptstadt. Leider ist uns das bis jetzt nicht gelungen und das ist eine Enttäuschung, ja.
No hemos podido llegar con el señor presidente. Es algo decepcionante, ¿cierto?
Reina del caos. Perdonen si arruino esta fiesta patria. Esto no es democracia, más bien una falacia. No tienen eficacia las falsas elecciones. El falo que gobierna solo son las elecciones.
Rebecca Lane, die Rapperin, die in ihrem Song Reina del Chaos vor Jahren die guatemaltekische Demokratie als Schwindel bezeichnet hat, erinnert an die über 100 Tage des indigenen Protestes, die Bernardo Arevalo wohl die Präsidentschaft gesichert haben.
Die Frage für mich ist, ob diese Regierung diese Schuld bezahlen wird. Nicht wie gehabt, mit korrupten Dingen wie Geld oder Posten. Diese Schuld wird mit Rechten bezahlt. Mit Anerkennung, mit einer ernsthaften Umstrukturierung dieses rassistischen Staates. Obwohl diese Regierung erst ein paar Monate im Amt ist, sehe ich nicht, dass es dazu kommt. Aber die Mobilisierungen haben in Guatemala etwas verändert. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die sozialen und politischen Veränderungen nicht von den Mestizen in den Städten und Universitäten kommen werden, sondern von den indigenen Völkern, die seit so vielen Jahren Widerstand leisten.
Wenn Arevalo scheitert, dann wird in 4 Jahren ein weiterer korrupter Populist gewinnen, so ihre Sorge. Unterstützt und finanziert von Guatemalas Oligarchie, von den Drogenbanden, vom Pakt der Korrupten. Und dann wäre alle Hoffnung begraben. Aber so weit sei es längst noch nicht, kontert Anaite Gagliotti, die 75-jährige Kämpferin für die Demokratie.
Ich denke, die beste Art und Weise, diese Regierung zu unterstützen, ist, ihr das Recht auf Zweifel zuzugestehen und ihr Zeit zu geben. Es ist eine sozialdemokratische Regierung. Wir können keine Landreform oder Sozialismus erwarten. Aber sie sollte zumindest die Bereiche Bildung, Gesundheit und Straßen in Ordnung bringen. Ich denke, das ist mehr als genug. Den Rest bringen wir schon selbst in Ordnung, denn wir haben unsere Hände und unsere Köpfe.
Pintarles un cuadro con palabras. Esta primera mancha que algunos llaman patria es la fachada que pusieron los criollos para que todo el pueblo defienda sus monopolios. Expoliaron nuestras tierras, nos metieron en reservas. Fueron las manos morenas las que hicieron sus riquezas. No nos dejan sentarnos a su mesa, sin embargo, porque oligarcas quieren ver todo de blanco.
Rebecca Lane hatten wir gerade schon im Beitrag. Gerade hört ihr ihre Komposition Ciudad de Color vom Album Alma Mestiza. Sie besingt darin Guatemalas Stadt, einen Fleck, den manche Heimat nennen, eine von Weißen errichtete Fassade in einem von Weißen geplünderten Land. Über die guatemaltekische Realität sprechen wir jetzt im Interview nochmal ausführlicher. Wir haben Rebecca in einem Café in Guatemala Stadt getroffen, in der Nachbarschaft ihres Studios, wo sie gerade neues Material aufgenommen hat. Demnächst gibt es auch das komplette Interview bei www.npla.de. Schaut also gerne immer mal wieder vorbei.
Oh.
Hola, mi nombre es Rebeca Lane, soy rapera, soy mamá, soy feminista y activista en Guatemala.
Rebeca Lane, guatemaltekische Rapperin, Mutter, Feministin und Aktivistin. Im Beitrag haben wir gerade über die ersten 4 Monate von Präsident Arevalo gesprochen. Das hört sich alles weit weniger gut an als erhofft. Wir haben aber auch von struktureller Ungleichheit und Diskriminierung gehört. Welche Erfahrungen hast du da diesbezüglich gemacht? Wie gehst du mit der guatemaltekischen Realität um, auch in deinen Songs?
Bueno, yo creo que vivir en Guatemala, que es un país con tantas desigualdades.
Ich denke, dass die historische Gewalt und Ungleichheit in Guatemala bis heute Auswirkungen auf uns hat. Ich hatte von klein auf zu Hause die Möglichkeit, die Realität aus einer sehr kritischen Perspektive zu betrachten. Wenn ich Fragen hatte, zum Beispiel, warum es bettelnde Kinder auf der Straße gibt, dann wurden sie beantwortet. Auch an der Uni, wo ich Sozialwissenschaften studiert habe, wollte ich immer herausfinden, warum, was in Guatemala passiert. Ich habe mich viel mit der Geschichte Guatemalas beschäftigt, denn es reicht nicht, in Guatemala zu leben, um das zu verstehen.
Bueno, porque menciona esto, porque no es suficiente vivir en un país como Guatemala. Es decir, hay personas que nacen y crecen y viven aquí toda su vida y no les interesa.
Vielen Leuten, die hier geboren und aufgewachsen sind, es ist völlig egal, was passiert. Natürlich habe ich als Mestizin in der Stadt nicht die gleichen Unterdrückungen erlebt wie ein indigenes Mädchen in einer ländlichen Gemeinde. Auch ich könnte das einfach alles ignorieren, wie es die große Mehrheit der Landinos in der Stadt tut. Denn dazu kommt die Apathie. Viele Menschen in Guatemala sagen, die Dinge sind halt so, wie sie sind, die waren schon immer so und werden dann auch so bleiben. Die Suche und die Wut, die Ungerechtigkeiten in Guatemala zu benennen und diese Realität zu verändern, all das sind Themen für mich, die in meiner Musik zum Ausdruck kommen.
Entonces creo que también toda esa búsqueda, todo ese enojo, toda esa rabia, digamos, que da también las injusticias y el ver lo difícil que es transformarlas aquí es lo que sale en mi música.
Zur Info, Ladinos heißen in Guatemala die Mestizen, Menschen mit indigener und weißer Abstammung. Rebeca, es geht also um Korruptionsnetzwerke, um Eliten, die den Staat ausplündern, um Diskriminierung und immer wieder um den Machismo und machistische Gewalt in der Gesellschaft. Woher kommt das alles?
La violencia machista en Guatemala.
Mira. Ich glaube, dass die machistische Gewalt einen kolonialen Ursprung hat. Ich sage nicht, dass es vor der Kolonialisierung keine Gewalt oder kein Machismo in der Gesellschaft gegeben hätte. Aber es ist definitiv so, dass dieses westliche Paradigma des anderen, dass die einen überlegen und diese anderen unterlegen sind, dass dieses Konzept definitiv auf einer eurozentrischen Sichtweise fußt. Das hat sich auf alle Bereiche des Lebens ausgewirkt, auf die Geschlechterverhältnisse zum Beispiel. Es gibt viele Beweise dafür, dass die Beziehungen zwischen den verschiedenen Geschlechtern vor der Kolonialisierung nicht so gewalttätig waren, weil es keine christliche Moralvorstellung gab, die traditionelle Rollen diktierte, wie wir sie heute noch haben. Und die Gewalt, die nach der spanischen Invasion über die Körper der Frauen in der Kolonie ausgeübt wurde, war Teil dieses kolonialen Systems.
Se dio a partir de la violencia de los cuerpos de las mujeres, la esclavización de miles y cientos de pueblos en África.
Bei der Sklaverei war die Entpersönlichung der Frauen ebenfalls sehr stark von der Sichtweise der Frauen als reproduktive Wesen zum Nutzen der Gesellschaft geprägt. Die indigenen und versklavten schwarzen Frauen befanden sich also in einer Position der Unterlegenheit gegenüber weißen Frauen in der Kolonie. Die haben sicherlich auch Macho-Gewalt erfahren, aber sie haben weder die koloniale Gewalt noch die totale und absolute Entmenschlichung und Persönlichung erfahren, denen indigene Frauen und schwarze Frauen ausgesetzt waren. Ich glaube, dass diese koloniale Gewalt gegen die Körper nicht weißer, nicht europäischer Frauen wesentlich zur Zementierung der tiefgreifenden Gewalt beigetragen hat, die wir bis heute in Guatemala erleben.
Yo creo que esa violencia colonial hacia los cuerpos de las mujeres no europeas, no blancas, fue fundamental para cimentar esta violencia tan profunda que tenemos en estos territorios, ¿no?
Ríos de sangre en los que lloro la tierra después de tanta masacre en tiempos de la guerra. Y no pienses que esto se quedó solo en los 80. Tantos pueblos arrasados de una forma tan cruenta, tan violenta la manera de quitarle agua al pez. El ejército asesinó una y otra vez. Como piensan desde el odio hacen todo al revés, defendiendo intereses de los ricos tal vez. Claro que sí, sí hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intenta borrar la historia, yo escribo la memoria.
Du hast eine Cumbia mit sehr ernstem Thema geschrieben, La Cumbia de la Memoria, erschienen auf deinem Album Alma Mestiza von 2016.
Da schreist du heraus, es gab hier Völkermord. Zur Erläuterung, in den 1980er Jahren, als die Militärdiktatur unter General Efrain Rios Montt ganze indigene Dörfer brutal niedermetzelte, es wird geschätzt, dass während dieses bewaffneten Konfliktes mehr als 200.000 Menschen getötet wurden oder verschwunden sind. Man muss also auch 40 Jahre später nicht nur daran erinnern, sondern auch auf der Anerkennung dieser Wahrheit bestehen.
Bueno, en Guatemala básicamente afirmar lo que ocurrió en la historia es importante porque hay esfuerzo.
Es ist wichtig zu betonen, was in Guatemala passiert ist, denn es gibt Bestrebungen der Elite und des Staates, die Geschichte zu leugnen. Zu leugnen, dass es hier in Guatemala in der jüngeren Geschichte einen Völkermord gab. Man weigert sich anzuerkennen, dass dieses Land auf der Enteignung und Entrechtung der indigenen Völker aufgebaut ist. Diese Verleugnung ist natürlich bequem, um den rechtlichen und moralischen Konsequenzen zu entgehen, gerade auch was die Anerkennung des Völkermordes in den 80er Jahren anbetrifft. Es gibt Überlebende und lebende Verwandte, die 30 Jahre dafür gekämpft haben, die Täter vor Gericht zu bringen. Aber als diese Prozesse dann endlich stattfanden, fing die Täterseite an. Radiospots und Zeitungsanzeigen, immer mit der Botschaft, hier in Guatemala gab es keinen Völkermord.
Esta canción que yo escribí la escribí justamente cuando se hizo el primer juicio por genocidio de Ríos Montt.
Dieses Lied habe ich geschrieben, als der erste Prozess wegen des Völkermordes gegen Efrain Ríos Montt stattfand. Der war in den 80er Jahren der Chef der damaligen Militärjunta. 10 Tage nach der Verurteilung Ríos Montt hob das Verfassungsgericht das Urteil wieder auf. Dabei ist es nur eine Sache, gegen die Täter vorzugehen. Man muss auch die Finanziers belangen. Und das ist der Punkt, an dem die Oligarchie und der traditionelle Wirtschaftssektor gesagt haben, nein, das können wir nicht zulassen. Dennoch war das ein historischer Prozess, weil es ein Wendepunkt in der Justizgeschichte Guatemalas war. Aber hat eben auch ganz klar die sehr starke Verleugnung der Geschichte aufgezeigt, damit ein großer Teil der Bevölkerung nicht einsehen muss, woher bis heute ihre Privilegien kommen.
Para que gran sector de la población no reconozca de dónde vienen sus privilegios, ¿verdad? Que sigue siendo el despojo de territorios y de los cuerpos de las vidas de personas indígenas acá en el país.
Seit 2017 sind in einem Heim in Guatemala-Stadt 41 Mädchen verbrannt. Ein Heim, das angeblich unter dem Schutz guatemaltekischer Regierungsinstitutionen stand. Die Mädchen hatten ihre Betten angezündet, um gegen die schockierenden Bedingungen im Heim aufmerksam zu machen. Die Wärter hatten die Türen versperrt und die Mädchen wohlbewusst verbrennen lassen. Du hast ein anklagendes Trauerlied geschrieben, Der Himmel weint, Llora el Cielo, erschien auf deinem Album Obsidiana von 2018. Kannst du das ein bisschen erläutern?
Digamos como que esto también ha sido uno de los crímenes contra las niñas, que ha sido como de los más fuertes, no porque los otros no lo sean, sino porque precisamente también marca un parteaguas, digamos, ¿verdad?, de una serie de gobiernos que hubo en los últimos años.
Dies war eines der schwersten Verbrechen gegen Mädchen. Ein Verbrechen, das einen Wendepunkt markiert. Es hat eine Wahrheit über die letzten Regierungen ans Licht gebracht. Es wurde klar, dass die Ausübung von Macht mit völliger Straflosigkeit verbunden war. Es waren die Regierungen von Otto Pérez Molina, Jimmy Morales und Alejandro Yamatei, die versuchten, absolut jede Institution zu schwächen, die sich Ermittlungen und der gerichtlichen Verfolgung von Verbrechen widmeten. Es ging ihnen um ungezügelte Privilegien als herrschende Klasse, die nicht in Frage gestellt werden durften. Verbrechen wie Hogar Seguro, sicheres Zuhause, lassen uns erkennen, dass sie den Staat so geformt haben, dass er diese Art von Gräueltaten ohne Konsequenzen begehen kann.
Porque Guatemala es un narcoestado, es un y además a partir de la guerra es un narcoestado que se vinculó con el ejército.
Guatemala ist ein Narkostaat, in dem Armee, das organisierte Verbrechen und die Oligarchie miteinander verbunden sind. Ich denke, es zeigt uns viel darüber, wie der guatemaltekische Staat beschaffen ist. Es gibt Beweise und Hinweise darauf, dass die Mädchen Teil von Menschenhandelsnetzen geworden waren, in die der guatemaltekische Staat direkt verwickelt war. Und das ist der Grund, warum heute, 7, 8 Jahre später, dieser Prozess nicht vorankommt. Dieser Fall belegt meiner Meinung nach die Bösartigkeit und das Ausmaß der Kooptation des Staates mit den kriminellen Gruppen sehr anschauen.
Yo creo que eso devela mucho la malicia y los alcances que tiene tener cooptado el Estado.
Otra noticia mala en la ciudad de Guatemala, tanto fuego que derrite tantas alas. 56 niñas encerradas para poder silenciarlas y las nubes no dejan de recordarlas. Otro 8 de marzo por el cual seguir luchando, porque aún a las mujeres nos están asesinando. Otra herida abierta en el alma de esta tierra, otro crimen más en nuestra historia de guerra. Llora el cielo sobre la...
Herzlichen Dank, Rebecca Lane. Und das war unser Guatemala-Special. Zum Schluss dieses Onda Info 590 gibt es jetzt noch schönere Dinge zu hören. Unsere Kollegin Antje hat uns etwas vom Radiocamp mitgebracht, das gerade wie jedes Jahr in Markelfingen am Bodensee stattgefunden hat. Markus verabschiedet sich schon mal. In 2 Wochen hören wir uns wieder. Tschüss.
Die Anmeldung hat heute wieder in der Mittagspause und vor und während dem Abendessen.
Onda war beim 4-tägigen Radiocamp am Bodensee. Hier treffen sich freie Radios aus Deutschland und der Welt.
Wenn ihr euch jetzt hier angemeldet, dann müsst ihr da heute noch vorbeikommen.
Wir sind von Radio Korax aus Halle, also das Jugendradio sind wir. Ich gehöre zur Redaktion Wuterus, aber dieser Sendeslot gehörte eigentlich der Freitagsbämme und deswegen haben wir uns einfach mal zusammengetan.
Ich komme von Our Voice, RDL Freiburg.
Vom Freien Radio für Stuttgart.
Also mein Name ist Ulana Scheibu. Wir sind ja vom Radio Korax und zwar beim Sendung heißt Common Voices.
Vernetzung, Workshops, Austausch und zusammen campen und Zeit verbringen stehen im Mittelpunkt.
Das Essen ist immer lecker. Es gab noch keinen Tag, wo ich kein Essen gegessen habe.
Also es sind viele interessante Themen. Man trifft vor allem auch andere Leute von anderen Radios. Und das finde ich auch mal interessant, dass man ein bisschen über den Tellerrand rausguckt.
Bodykur, Lungenkur, also Bodykur für mich, wenn ich hier komme.
Auch die ganze Mehrsprachigkeit. Ich mag das so gerne zu hören, wenn an der anderen Ecke plötzlich eine andere Sprache gesprochen wird.
Man kriegt so viel Inspiration und so viele neue Ideen kommen.
Es ist wirklich ein Treffenspunkt.
Die Sonne scheint.
Außerdem gibt es morgens um 9 ein Plenum mit über 100 Leuten.
Ja, aber okay.
Das Motto ist Spaß.
Dann wird es jetzt kurz ein bisschen langweiliger.
Also ja, hier kann man auch lernen und ganz, ganz besonders mit verschiedenen Kulturen zusammen sitzen, zusammen spielen.
Dass Stille auch ein wichtiges Geräusch ist.
Neben Workshops.
Our workshop will be called The Revolution Will Not Be Digitalized.
Und wir machen heute kein konkretes Radio mit euch, sondern wollen gemeinsam darüber nachdenken, wie Radio dann für uns aussehen könnte. Also
es geht auch allgemein um diese Fragen, was die Frage über Kommunikation macht und mit unserem Menschsein.
Gab es einen Friseursalon? Gutes Essen, gekocht vom Kollektiv Die Maulwürfe. Die Kinder erstellten ein Geräuschequiz. Und organisierten eine Kinderparty. Es gab eine Live-Übertragung der Jugendredaktion von Radio Korax. Außerdem sendete Samstagabend das Camp Radio mit anschließender Party. Hört rein.
Wir befinden uns mitten auf einer SOS-Insel auf der Autobahn, weil unser Auto nicht mehr funktioniert.
To make radio programs that are very, 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 very long, then short.
Das ist eine gute Frage. Warum bin ich kein Radio? Habe ich mich auch schon immer wieder gefragt, weil ich bin gar kein Radiomensch. Ich bin beim Radio, weil da andere coole Dinge stattfinden. Und zum Radio zu hören.
Jess, UK.
Tango.
Synthpop experimentell.
Noise? Ja, ja.
Mama!
was der andere Gruppe macht. Ich mache hier Reportage, ich nehme Generalproben auf dem Workshop.
Also, ich habe Spaß, ich brauche mich vor Lachen. Aber, also wir waren beim Radio Hip-Hop Workshop. Immer noch Radio Ballett.
Wollt ihr mehr Beiträge auch von anderen Radios hören oder sucht ihr in eurer Stadt dringend ein freies Radio? Dann geht am besten auf die Seite freie-radio.net.
Ich finde das beste Radiocamp auf der ganzen Welt. Ja.